Morgen. Ich finde Loben manchmal gar nicht so einfach. Es gibt im Schwäbischen, Fränkischen und Bayerischen dieses Sprichwort, nicht geschimpft ist genug gelobt. Wir haben das in Norddeutschland auch. Allerdings würden wir niemals so viele Worte benutzen wie die Süddeutschen dafür. Aber es ist eine Herausforderung für mich, Gründe zu finden, warum ich Menschen lobe, warum ich Gott loben kann. Ja, und es ist irgendwie komisch. Es gibt Momente in meinem Leben, da fällt mir das ganz leicht. Da fällt mir das ganz leicht, Gott zu loben. Ja, da stehe ich vielleicht wie dieser Mensch dort oder auf dem nächsten Bild, da stehe ich vor dem großen Sternenhimmel und ich sehe irgendwie diese Schöpfung, diese Herrlichkeit. Ich sehe auf das Gute, was Gott in meinem Leben tut. Und ich fühle mich dann richtig religiös, ich fühle mich richtig spirituell und schaffe es sogar, Gott zu loben darin. Aber dann passiert etwas ganz Erschreckendes. Innerhalb von Wochen, manchmal innerhalb von Tagen und manchmal sogar innerhalb von Stunden oder Minuten verblasst diese Erinnerung. Ich habe es nicht vergessen, dass es passiert ist, aber es bewegt mich nicht mehr. Ich bin nicht mehr dankbar, wenn ich daran denke. Es ist manchmal sogar so, ich zweifle vielleicht manchmal sogar daran, hat Gott das wirklich gemacht? Oder habe ich das vielleicht einfach irgendwie überbewertet? Soll ich mein Mikro wechseln? Gut.
Das ist so das eine, dieses Verblassen, das merke ich immer wieder. Das zweite, vielleicht, zweite Beobachtung oder zweiter Gedanke, vielleicht bist du heute hier, weil dich jemand eingeladen hat. Ja? Du glaubst gar nicht an einen Gott oder zumindest nicht an den christlichen Gott. Und du bist total skeptisch, ob es sich überhaupt lohnt, den christlichen Glauben weiter zu entdecken. Lass mich zuallererst sagen, wir freuen uns von Herzen, dass du heute da bist. Das ist so cool. Und vielleicht denkst du, es ist durchaus was Gutes im Jahr 2017 in meinem Leben passiert, aber muss ich denn unbedingt einem Gott dafür danken? Kann ich nicht auch einfach so dankbar sein? Und ich würde sagen, klar kannst du einfach so dankbar sein. Wir werden an einer Stelle in dieser Predigt einem Phänomen nachgehen, warum wir oft dazu tendieren, die Sachen, die guten Sachen, die Leute über uns sagen, ja, wo Menschen etwas Gutes über uns aussprechen, wo sie uns loben, warum wir die so leicht vergessen. Aber warum wir das eine Mal, wo jemand etwas Schlechtes zu uns gesagt hat, warum wir das speichern, warum das in HD und in Farbe oft in unserem Kopf abgespeichert ist und wir das nicht loswerden. Und ich würde mich freuen, dass du zumindest an der Stelle mit eincheckst. Ja? An den anderen Stellen kannst du gerne mit auschecken, wie du möchtest. Aber da würde ich dich einladen, kurz mit einzuchecken. Ich sage dir dann hoffentlich auch Bescheid. Dritte Beobachtung, warum Loben manchmal schwer ist. Vielleicht war 2017 nicht dein Jahr. Für manche von euch war 2017 ein Jahr, das ihr gern vergessen würdet. Und jetzt einen Gottesdienst zu feiern, wo man 10.000 Gründe finden muss, um Gott zu loben, kommt dir irgendwie schwierig vor. Das ist nicht das, nach dem du dich gerade fühlst. Und ich kann dir nur sagen, wenn ich das erlebt hätte, was du erlebt hast, wenn ich das hätte durchmachen müssen, was du durchgemacht hast, dann würde es mir ganz genauso gehen. Ich lobe Gott sehr einfach, wenn es mir gut geht und den Leuten um mich herum gut geht. Dann finde ich Sachen, für die ich loben und danken kann. Aber wenn es mir schlecht geht oder den Menschen, die ich gerne habe, schlecht geht, dann fällt mir das ziemlich schwer. Aber mich hat eine Sache in diesem Jahr 2017 ziemlich beeindruckt. Ich habe vor und neben Leuten gesessen, die wirklich schlimme Dinge erlebt haben. Die wirklich traurige Dinge erlebt haben. Und die würden auch nicht sagen, dass alles, was in diesem Jahr 2017 passiert ist, toll war oder dass sie dafür dankbar sind. Aber die trotzdem sagen, ich möchte mit diesem Gott weitergehen. Und es gibt Dinge, für die ich in 2017 dankbar bin und Gott loben möchte. Das hat mich sehr beeindruckt in den letzten Wochen und Monaten. Und das Spannende an den Versen, die Christiane gerade vorgelesen hat, ist, dass sie total allgemein sind. Wir haben das oft in den Psalmen, dass dort steht, als David in der und der Höhle gefangen war oder als er gegen den und den kämpfte. Oder dann steht da, dieses Lied ist zu singen, wenn man nach Jerusalem zum Fest zieht. Das sind sehr spezielle Psalmen, die in bestimmten Situationen entstanden sind und für bestimmte Herausforderungen geschrieben worden sind. Aber dieser Psalm ist total allgemein. Es steht nur von David drüber. Und er ist sowas wie eine Fallstudie. Er ist keine detaillierte Anweisung, aber es ist eine Fallstudie, wie man mit den allgemeinen Problemen des Lebens umgehen kann. Es ist ein Ansatz, wie man im Endeffekt allen Problemen des Lebens begegnen kann. Und so fängt er an. Preise den Herrn, meine Seele. Ja, alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wir schauen uns diesen Text jetzt gleich in drei Gedanken an, in denen einiges steckt, was Tim Keller mal in mehreren Predigten dazu gesagt und geschrieben hat. Also drei Gedanken. Warum wir uns erinnern müssen, wo wir uns erinnern müssen und woran wir uns erinnern müssen. Das erste, warum wir uns erinnern müssen. David schreibt, preise den Herrn, meine Seele. Ja, alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Und jetzt kommt, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. David sagt, im Endeffekt ist die Sache ganz schön einfach, wie du mit auf allgemein auf dein Leben reagieren kannst, auf die Herausforderungen, die es da gibt. Vergiss nicht. Und vergiss nicht heißt positiv ausgedrückt, erinnere dich. Erinnere dich an das, was Gott getan hat. Und das verbindet er sogar mit dem Gedanken davor. Das ist also nicht, preise den Herrn und erinnere dich, sondern das bedeutet im Endeffekt so von dem Gedankengang her, du preist Gott, indem du nicht vergisst. Ja, preise den Herrn, indem du dich erinnerst. Und danach folgt eigentlich eine Aufzählung. Diese ganze Psalm ist dann eine ganze Aufzählung davon, was Gott alles Gutes tut. Das Problem für uns ist, dass für uns aber Erinnern mittlerweile was anderes bedeutet, als es damals für David bedeutet hat. Ja, für uns ist Erinnern in der Regel nur das Hervorholen von irgendeiner Information, die uns entfallen ist. Ja, wir sagen so, boah, ich habe deinen Namen vergessen, jetzt ist er mir wieder eingefallen, ich habe mich erinnert. Aber in der Bibel, ganz besonders im Alten Testament, steckt hinter diesem Konzept der Erinnerung viel, viel mehr. In Jesaja 51, das ist ein Buch aus dem Alten Testament, da sagt Gott Folgendes, in Versen 12 und 13. Ich bin es, sagt der Herr, ich bin es, der eurem Leiden ein Ende macht. Wie kommt ihr dazu, euch vor Menschen zu fürchten, die doch sterben müssen, die vergänglich sind wie Gras? Und dann sagt er, habt ihr euren Schöpfer vergessen, der euch erschaffen hat? Er sagt zu den Israeliten, wenn ihr Angst habt, dann habt ihr vergessen. Dann habt ihr mich vergessen, dann habt ihr vergessen, wer ich bin. Petrus, ein Jünger von Jesus, jetzt im Neuen Testament, schreibt den ersten Christen Folgendes. Da schreibt er daran, was sie alles gewinnen können, wenn sie länger mit Jesus leben, wenn sie ihm versuchen nachzueifern. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Er sagt im Endeffekt, wenn ihr euch nicht beherrschen könnt, wenn ihr nicht liebevoller werdet, dann liegt es nicht daran, dass ihr einen schlechten Charakter habt, sondern es liegt daran, dass ihr vergessen habt. Ihr habt vergessen, was Gott für euch getan hat. Aber Gott spricht auch davon, dass er vergisst und sich erinnert oder dass er nicht mehr gedenkt. Es gibt einige Stellen, in denen er sagt, ich werde ihre Sünden nicht mehr gedenken. Ja, ich werde mich an ihre Sünden nicht mehr erinnern. Und spätestens hier merkt man ja, dass es nicht um das Hervorholen von irgendeiner Information geht, die Gott vergessen hat. Ja? Es ist ja nicht so, dass Gott jetzt irgendwie da sitzt und so die Stirn in Falten legt und so sagt, diese Person hat 1995 irgendetwas getan. Was war das nur? Ich erinnere mich nicht mehr. Nein, das ist nicht das. Es geht nicht um das rationale Hervorholen einer Information. In der Bibel bedeutet Erinnern etwas, das dein Verhalten beeinflusst. Es ist nicht nur das Hervorholen von etwas, was du vielleicht vergessen hast, sondern es ist so, dass du dir das so zentral ins Bewusstsein holst, dass es dein ganzes Handeln und Verhalten beeinflusst. Wer von euch hat schon mal gesagt, ich will das nie wieder tun? Ja, ich merke so, wir sind hier evangelisch. Oft ist es ja so, ich habe das schon sehr oft gesagt, ja, oft ist es uns ja in diesem Moment ganz arg bewusst, wie peinlich, wie zerstörerisch vielleicht dieses Verhalten gewesen ist, was wir gerade so schlimm bereuen. Aber das Spannende ist, innerhalb von Wochen, manchmal innerhalb von Tagen, ich kenne das aus meinem eigenen Leben, sogar innerhalb von Stunden, tue ich die gleiche Sache nochmal. Warum? Was ist passiert? Haben wir vergessen, dass wir das gemacht haben und denken so, oh, zum allerersten Mal geschehen? Nee. In dem Moment, in dem wir das zum ersten Mal gesagt haben, ich will das nie wieder tun, ist uns die Sache lebendig. Ja? Es ist so in unserem Bewusstsein drin, dass es unser Verhalten, unser Handeln prägt. Aber wenn wir diesen Gedanken später wieder hervorholen, dann ist er zwar als Information da, aber nicht mehr so stark, das Gefühl ist nicht mehr da, dass wir sagen würden, es packt mich noch. Manche von euch sagen jetzt aber, ja, Moment mal, aber es gibt ja Sachen, an die erinnere ich mich sehr gut. Es gibt Bilder in meinem Kopf, es gibt Situationen, die ich erlebt habe, es gibt Orte, die ich gesehen habe, die würde ich sehr gerne vergessen. Die würde ich sehr gern vergessen mit all den Emotionen, die ich damals gehabt habe, aber es funktioniert nicht. Ich kann diese Szenen immer noch in Farbe und in HD anschauen und ich werde sie partout nicht los. Und das ist der Moment, wo du jetzt kurz einchecken kannst und danach wieder auschecken kannst, wenn du möchtest. Aber das ist genau Teil des Problems. Das ist genau das, was die Bibel Sünde nennt. Denn Sünde ist eine Fehlfunktion unseres Herzens, eine Fehlfunktion in unserem Innern. Und eine der Folgen von Sünde in unserem Leben ist, dass unsere Erinnerung stark gestört ist. Dinge, an die wir uns erinnern sollten, Dinge, die uns Kraft geben, Dinge, wo Menschen Gutes über uns gesagt haben, die unser Herz sanft machen, die es mit Freude füllen, die haften irgendwie nicht. Ja, das ist irgendwie so, als wären die mit irgendeinem Teflonspray besprüht und würden, wenn wir die versuchen, an unser Herz anzuhängen, als würden sie einfach hinuntergleiten. Aber wenn einer von deinen Eltern zu dir vielleicht gesagt hat, als du 13 warst, du wirst immer ein Versager bleiben, dann wirst du dich wahrscheinlich 20 Jahre noch an diese Situation erinnern. Und es klebt in deinem Herzen, als wenn es mit dem stärksten Kleber beklebt worden wäre, den es gibt. Und es kann dir in diesen 20 Jahren, können dir Menschen hunderte von Komplimenten machen, aber es fällt dir schwer, das zu glauben. Wir haben so etwas wie eine Teflonbeschichtung am Herzen, wenn es darum geht, das Gute, was Leben spendet, was Gott auch über uns sagt, wirklich dazu behalten, wirklich zu erinnern. Aber wir haben so etwas wie ein Kleber, wenn es darum geht, dass die schlechten Sachen kleben bleiben. Und das ist ein gestörtes Erinnerungsvermögen, das die Sünde in uns bewirkt. Die Sünde führt dazu, dass wir ständig in einem Zwiespalt sind. Sie führt auf der einen Seite dazu, dass wir Gott ständig vergessen. Gott sagt es auch. Er kündigt das von Anfang an, als er das Volk Israel aus Ägypten herausführt. Und dann geht das durchs ganze Alte Testament durch, dass er immer wieder sagt, irgendwann werdet ihr mich vergessen. Ja, als sie den Jordan durchziehen und Gott durch ein großes Wunder den Jordan das Wasser aufhält, da sagt er, holt die Steine raus und baut daraus einen Altar auf, weil ihr werdet es vergessen. Ihr werdet es vergessen, dass ich dieses Wunder für euch getan habe. Und später oder ein bisschen früher im 5. Buch Mose sagt er auch, ihr werdet mich vergessen. Ihr werdet irgendwann vergessen, dass ich euch geholfen habe. Das wird passieren. Und das ist das, was Paulus ein bisschen übertragen in Römer 1 auch sagt. In Römer 1 steht sinngemäß, dass wir uns auf der einen Seite an Gott erinnern wollen. Wenn wir die Natur sehen, wenn wir die schönen Berge sehen, manche von euch waren Skifahren in den vergangenen Tagen, wenn wir das Meer sehen, wenn wir vielleicht das sehen, was Christian und Frauke Schmale gerade auf ihrer Weltreise sehen, dann gibt es in uns das Gefühl, dass das doch alles nicht sinnlos ist, dass es wahre Liebe gibt, dass wir nicht alleine sind auf dieser Welt, dass es einen Gott gibt. Aber gleichzeitig sagt Römer 1, dass unser Herz immer wieder dazu tendiert, dass wir Gott als Herrn nicht anerkennen wollen. Wir wollen selbst das Zentrum sein. Wir suchen uns immer wieder andere Dinge, die uns zufrieden machen, die uns glücklich machen, die unsere Kraft und unsere Sicherheit sind. Und deshalb muss unser Herz immer wieder das Gute, das Gott gibt, ja, das Gute, was er geschaffen hat, das Gute, was er über uns sagt. Deswegen tendiert es dazu, diese Sachen auszublenden und zu vergessen. Deswegen haben wir, was die guten Sachen angeht, eine Teflonbeschichtung auf dem Herzen. Aber die Sachen, die wir eigentlich nicht behalten wollen, die werden oft gespeichert. Und wir brauchen Hilfe. Wir brauchen so etwas wie eine geistliche Intervention. Und deswegen brauchen wir diesen zweiten Gedanken, den David hier hat. Wo müssen wir uns erinnern? In welchem Bereich unseres Wesens müssen wir uns daran erinnern, wie gut Gott ist zu uns? Ich weiß nicht, ob ihr das mal angeschaut habt. An wen richtet sich dieser Psalm? Wen spricht David an? Ruft er die Gemeinde auf, der Israeliten? Jetzt lobt doch endlich mal den Herrn. Oder spricht er zu Gott? Ist das ein Gebet, das er zu Gott spricht? Nee, ne? Es ist fast ein Selbstgespräch. Ja? Preise den Herrn meine Seele, ja alles in mir, lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann geht das eine ganze Zeit lang runter, wo er dann all die guten Dinge aufzählt und ganz am Ende ist er wieder dort. Ja, preise den Herrn meine Seele. Und David sagt im Endeffekt, in den tiefsten Bereichen meines Inneren gibt es Unglauben. Es gibt eine Tendenz, Gott und das Gute zu vergessen. Und deshalb erinnert er sich daran, nicht in seinem Verstand, sondern im tiefsten Inneren seines Wesens. Und ich muss an diesen Ort, um mich daran zu erinnern. Es ist kein Gebet, es ist kein rationales Bibelstudium, es ist kein Lied. Es ist etwas anderes, was wir heute gar nicht mehr so gewohnt sind. Was wir, oder ich will nicht sagen wir, aber was viele von uns aus dem christlichen Glauben gar nicht mehr so richtig kennen. Es ist ein Meditieren. Es ist Kontemplation. Es ist nicht nur sagen, ich will das jetzt glauben, ich entscheide mich dafür, sondern es ist irgendwie so, dass die Wahrheit mit Zeit in Gedanken, in unser tiefstes Inneres sozusagen hineinwabert. John Newton, der Schreiber des Liedes Amazing Grace, hat ein treffendes Beispiel dafür. Er sagt, stell dir vor, dein Freund sitzt irgendwo und ist in sein Buch vertieft. Ja, ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Weil das heutzutage so selten vorkommt, habe ich das Bild ein bisschen abgewandelt. Ja, stell dir vor, deine Freundin steht irgendwo und guckt in ihr Smartphone. Ja, sie ist völlig vertieft in den Chat, in dem sie gerade schreibt. Und du guckst sie an und auf einmal merkst du, dass an ihrem Ärmel eine dicke, haarige Spinne hinauf zu ihrem Nacken kriecht. Und deshalb sagst du zu ihr, du, an deinem Ärmel krabbelt gerade eine dicke, haarige Spinne hin zu deinem Nacken rauf. Und deine Freundin sagt, ja, danke. Und du sagst, hast du mich gehört? Und sie so, ja, ja, hab dich verstanden. Was habe ich zu dir gesagt? Du hast gerade gesagt, an meinem Ärmel krabbelt gerade eine dicke, haarige Spinne hinauf zu meinem Nacken. Und sie schreibt weiter. 5 Sekunden verstreichen. Und dann sagt sie, an meinem Ärmel krabbelt gerade eine dicke, haarige Spinne hinauf zu meinem Nacken. Und sie springt wild herum und schüttelt dieses Viech ab. Was war beim zweiten Mal anders? Beim zweiten Mal hört sie das in ihrem tiefsten Innern. Beim ersten Mal war es nur eine intellektuelle Idee. Sie hat das schon verstanden, ja? Es war schon in diesem Kopf drin. Aber beim zweiten Mal ist es ganz tief eingedrungen. Es war so tief in ihrem Bewusstsein drin, dass es ihr Verhalten und ihre Taten gesteuert hat. Sie hat alle Folgen verstanden. Zugegeben, es ist ein bisschen leichter, wenn so eine fette Spinne auf der Schulter sitzt, ja, als vielleicht bei manchen anderen Wahrheiten. Aber das, was John Newton sagt, ist Folgendes. Wenn du sagst, Gott liebt mich, aber du kommst aus dem ständigen Sorgenmachen nicht raus. Du bist ständig gereizt. Du bist nicht liebevoll. Dann bist du wie die Freundin, die sagt, ja, ja, ich weiß, da krabbelt irgendeine Spinne auf meinem Arm rum hinauf zu meinem Nacken. Aber das, was David hier tut, indem er sagt, preise den Herrn meine Seele, ist, dass er diese Wahrheit über Gott, diese 10.000 Gründe, warum Gott zu loben ist, dass er die in das tiefste Innere seines Wesens aufnimmt. Und das ist kein fernöstliches Mantra, ja, wo es vielleicht darum geht, alle anderen Gedanken mehr oder weniger auszuschalten, indem man immer wieder eine Wahrheit wiederholt. Christliche Meditation hat mit fernöstlicher Meditation überhaupt nichts zu tun. Sondern sie ist erstmal verhältnismäßig rational. Sie listet das Gute auf, was ihm widerfahren ist. Das Geschenk der Gnade, die unendliche, bedingungslose Liebe Gottes. Er nimmt die Wahrheiten und füttert sein Herz damit. Was sind Fragen, die man sich stellen kann? Ja, nehmen wir an, man hat vielleicht mal einen Psalm gelesen oder eine Wahrheit über Gott in der Bibel gelesen. Dann kannst du dich fragen, was zeigt mir dieser Text über Gott, für das ich ihn loben oder danken sollte? Es ist ein Innehalten in dem, was man gerade über Gott gesehen und gelernt hat. Was zeigt mir der Text über mich, über meine Sünden? Was sollte ich vielleicht bekennen? Was sollte ich vielleicht bleiben lassen? Was zeigt mir der Text über meine Bedürfnisse? Über das, was ich brauche als Mensch? Was fehlt mir vielleicht? Und was würde in meinem Leben anders werden, wenn ich diese Wahrheiten, die ich da entdeckt habe, ganz ernst nehmen würde und sie sich tief in meinem Innern auswirken würden? Meditation bewirkt das, was reine Willensentscheidungen nicht können. Man kann nicht, wenn man Angst hat, und ich kenne mich mit Angst recht gut aus, könnt mich gerne mal danach fragen, man kann nicht einfach sagen, so, jetzt habe ich keine Angst mehr und Schluss. Du kannst es gern versuchen, aber mit Angst klappt es in der Regel nicht. Wenn wir nur ganz rational sagen, ich will das nicht mehr, dann ist es so, als wenn wir so einen ganz stark verbogenen Eisenstab hätten. Und wir würden ihn einfach nur wieder zurückbiegen. Dann würde der zwar wieder in der Form sein, in der wir ihn haben wollen, man hätte die äußere Form wiederhergestellt, aber im Inneren wäre immer noch ein großer Schaden vorhanden. Durch eine Vielzahl, wie auch immer wir uns das vorstellen, von gerissenen Fasern zum Beispiel, ja, die auf diese Weise nicht wiederhergestellt werden können. Das Eisen wäre zwar wieder in seiner Form, aber es wäre nicht stabil. Wenn man sich sagt, hör auf, beherrsch dich, streng dich an, hör auf, dich zu sorgen, dann biegen wir dieses Eisen einfach nur zurück, ohne uns um diese inneren Verletzungen zu kümmern. Und dann haben wir unser Herz eigentlich geschwächt, als es gestärkt. Aber Eisen und unser Herz muss anders geheilt werden. Diese Wahrheiten über Gott, das Gute, was Gott tut, das muss, ja, ich sag mal, in der Hitze der Liebe Gottes bebetet und in unser Herz eingebrannt werden. Es darf nicht nur in unserem Verstand verbleiben, sondern es muss in die Tiefe unseres Innern hineinwandern. Das geht nur mit Zeit. Und das geht eben nur dadurch, dass wir das in unserem Innern uns selber predigen. Ein letzter Gedanke, an was müssen wir uns erinnern? Wir waren bisher noch nicht so genau, wir haben noch nicht so genau angeguckt, an was soll ich mich denn jetzt eigentlich genau erinnern? Wir haben nur immer über allgemeine Wahrheiten gesprochen. David sagt nicht, denke an irgendwelche abstrakten Eigenschaften, die Gott hat. Sondern er sagt, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das, was wir am dringendsten erinnern müssen, ist das Evangelium. Weil es das ist, was wir am schnellsten vergessen. Und dieser Psalm ist so voll davon. Und kurze Zwischenbemerkung, es gibt Menschen, die spricht vielleicht so Kontemplation und dieses leicht Wabernde vielleicht noch nicht ganz so an. Ja? Falls du was Handfestes brauchst, falls du gerne D-Max guckst, falls du sagst, ich gucke mir gerne die Goldgräber oder die Baumfäller an oder so, ja, habe ich ein Zitat von Luther für dich. Ja? Luther hat auch ganz viel meditiert, aber er hat so diese Meditation nochmal, und warum wir das Evangelium erinnern müssen, nochmal ein bisschen anders ausgedrückt. Ja? Falls dir das hilft, im Vorwort zu seinem Galaterbrief-Kommentar schreibt er Folgendes. Die Wahrheit des Evangeliums ist der Hauptartikel aller christlichen Lehre. Es ist am notwendigsten, dass wir diesen Artikel gut kennen, ihn anderen lehren und jetzt kommt's und ihn kontinuierlich in unsere Köpfe hämmern. Ja, also wenn du eher so auf Hammer stehst als auf Meditieren, nimm dir Luther und hämmer dir den Hauptartikel aller christlichen Lehre, das Evangelium, kontinuierlich und immer wieder neu in deinen Kopf. Aber dieser Psalm ist voll von Evangelium. David schreibt, er vergibt dir all deine Schuld. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern reich ist seine Gnade oder er ist reich an Gnade. Nicht für immer wird er uns anklagen, noch wird er ewig zornig auf uns sein. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. Wie hoch ist der Himmel über der Erde? Nehmen wir mal an, die Entfernung zwischen der Erde und der Sonne ist im Maßstab so dick wie ein Blatt Papier. Ja, ich lege das mal hier hin. Wisst ihr, wie weit die Erde von der Sonne weg ist, so ungefähr? Ja, super. 149.600.000 Kilometer. Perfekt. Also schon stark. Finde ich gut. Wenn wir dieses Verhältnis jetzt umrechnen würden, ja? Wie hoch wäre der Stapel, wenn man damit die Entfernung der Erde bis zum nächsten Stern nach der Sonne darstellen wollte? Also wie hoch wäre dieser Papierstapel? Einfach mal so schätzen. Ich habe hier gerade 20 Meter gehört, 21 Meter, ja? Also schon stark. Ja? 21 Meter, das ist höher als dieser Raum, ne? Oder? Ja. Ich wollte nur mal testen. Diese Galaxie, in der wir leben, ist, wenn man sich all die anderen Galaxien angucken könnte, nur ein Staubkorn. Aber die Bibel sagt, dass Jesus sie durch sein Wort in der Hand hält. Dass Jesus sie durch sein Wort überhaupt am Leben hält. Wen möchtest du auf deiner Seite haben? Diesen Jesus, der dich liebt, der dich so sehr liebt, dass er all diese Macht eingetauscht hat, um auf die Erde zu kommen, ein kleines Baby zu werden, für dich zu leben, für dich zu sterben und für dich aufzuerstehen. Der den Himmel in der Hand hält, dessen Liebe so groß ist, so überragend groß, seine Gnade so überragend groß ist, viel, viel höher als all die Milliarden Lichtjahre, die zwischen den ganzen Galaxien liegen. Und David macht weiter. So fern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unser Vergehen von uns fort. Was ist das für ein Bild, das er hier benutzt? Er sagt im Endeffekt, stell dich mal hier hin, guck mal nach Osten und dann guck nach Westen. Du siehst den östlichen Horizont, du siehst den westlichen Horizont. Und dann geh mal 5 Kilometer weiter in Richtung östlicher Horizont. Geh 50 Kilometer weiter. Geh 500 Kilometer weiter. Und jetzt halte an. Wie weit ist der östliche Horizont jetzt vom westlichen Horizont weg? Unerreichbar weit. Was David hier sagt ist, wenn deine Vergehen so weit weg sind wie der Osten vom Westen, dann sind sie für immer weg. Sie kommen nie mehr zurück. Gott hat dir vergeben. Aber all diese Wahrheiten sind immer noch abstrakt. Ich glaube, wir müssen zutiefst bewegt sein von dem, was es uns gekostet hat, dass wir nach Hause gebracht werden. Es muss unser Herz zum Schmelzen bringen, dass es Gott alles gekostet hat, um uns nach Hause zu bringen. Wie ist all das geschehen? Wie konnte das gelingen, dass unsere Sünden weiter voneinander weg sind, von uns weg sind, als der Westen vom Osten? Wie ist das passiert? Wo sind all die Sünden gelandet, die Gott von uns weggenommen hat? Jesaja, ein Prophet aus dem Alten Testament, schreibt noch Folgendes über Jesus. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn, und wir sind gerettet. Er wurde verwundet, und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Wisst ihr was? Die wahre Geschichte des Evangeliums ist diese. Unser Herz neigt dazu, dass wir Gott vergessen wollen. Wir wollen das Gute vergessen, was er für uns getan hat. Wir wollen ihn nicht als Herrn anerkennen. Und die einzig faire Konsequenz wäre eigentlich, dass er uns vergisst. Dass er sagt, ihr wollt, euer Herz tendiert doch immer wieder dazu, mich zu vergessen. Das Einzige, was noch nicht mal eine Strafe wäre, sondern die einzig faire Konsequenz wäre, dass er uns vergisst. Aber was tut Gott? An diesem Kreuz, an Karfreitag, ruft Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es gibt ein Musical über Jesus, da heißt es, mein Gott, warum hast du mich vergessen? Und das ist genau, was dort passiert ist. Jesus hing am Kreuz und hat zum Himmel geschaut und Gott, der Vater, hat sein Gesicht weggedreht und hat Jesus vergessen. Warum hat er das getan? Damit wir nicht vergessen werden. Und damit wir nicht vergessen, dass er für uns vergessen wurde. Und damit das, was in Vers 17 steht, wahr wird. Denn dort steht, doch die Gnade des Herrn ist immer und ewig über denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Und noch an ihren Kindern und Enkeln erweist er seine Treue. Weil er immer an uns denkt. Weil Jesus vergessen wurde, damit wir nicht vergessen werden. Und damit wir uns daran erinnern können, wie gut dieser Gott ist. Und das, was wir jetzt gleich tun, wo wir jetzt gleich nochmal hören, was Gott im Leben von Menschen bei uns in der Gemeinde getan hat und wo wir uns gleich nochmal Gedanken machen, was hat Gott in 2017 in meinem Leben getan? Ich wünsche uns allen und ich bete jetzt gleich dafür, dass wir das ein Stück weit lernen, diese Wahrheiten immer tiefer in unser Herz einsinken zu lassen. Lasst uns gemeinsam beten. Wir bleiben sitzen dazu. Jesus, wir danken dir von Herzen dafür, dass du dich hast vergessen lassen, damit wir von deinem Vater nie vergessen werden. Danke, dass du die Strafe getragen hast, die wir verdient haben. Und Herr, ich bekenne dir das, dass mein Herz so oft dazu neigt, dich zu vergessen. Und dass all das Gute, was du mir schenkst, du tust 10.000 Dinge in meinem Leben gleichzeitig und ich nehme höchstens 3 wahr. Und ich danke dir dafür, dass ich neu zu dir kommen darf, Herr, dass du uns vergibst, dass meine Sünden, dass unsere Sünden so weit weg sind wie der Westen vom Osten. Danke, dass deine Gnade niemals aufhört, dass sie höher ist als der Himmel. Wir loben und preisen dich dafür, Herr, dass du uns nicht nach unseren Taten vergilst, sondern dass du gnädig bist. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, auch ganz besonders in 2018, in unser aller Leben, in das Leben unserer Gemeinde, dass du uns die Augen unseres Herzens öffnest. Und dass du uns mehr und mehr entdecken lässt, wie geliebt wir sind und wie hoch, wie tief, wie breit, wie lang die Liebe Gottes in unserem Leben ist. Ich bete wirklich darum, dass du uns neu erfüllst, Heiliger Geist, und dass du uns das Licht Jesu mehr und mehr entdecken lässt. Amen.